Heute zu Gast die beiden Digitalunternehmerinnen, aber auch mittlerweile Podcasterinnen, Aktivistinnen, Autorinnen, Stammgästin dieses Podcasts Lea Kramer und Verena Pauster.
Du musst halt Leuten erzählen, dass du das machst überhaupt, dass du investierst. Du musst, wenn du bei VCs sitzt, halt sagen, ach krass, das ist ja spannend, was ihr da gerade macht. Irgendwie, keine Ahnung, Housing-Markt, so will ich auch gerne rein. Kannst du mir ein Intro machen oder so, ne? So
ja, oder bei Made ja, hast du dich da auch voll krass reingebracht,
da
oder?
Ich mich so reingehangen. Also das war so schwer.
Ja.
Da zum Beispiel kam ich nicht rein und ich habe wirklich so, ich habe um mein Leben gepitcht und so und die meinten trotzdem, Runde ist zu und so weiter. Und dann habe ich zum Schluss habe ich nochmal gedacht, ich lasse nicht los. Habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr mich jetzt reinnehmt, dürft ihr in meine nächste Gründung mit rein. Also quasi, ihr dürft dann zurück investieren bei mir.
Seitdem warten Sie.
Seitdem warten Sie. Und jetzt geht es wirklich ab wie Schnitzel gerade.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich glaube, das, was jetzt gleich kommt, war der beste Podcast, den Lea und ich je gemacht haben. Vielleicht lag es daran, dass wir eine längere Pause hatten. Vielleicht lag es auch daran, dass Verena mit dabei war. Jedenfalls war es ein so breites Themenspektrum. So viel ist in den letzten Monaten passiert. Auch viel Negatives, aber auch viel Positives. Wir haben alles besprochen. Es war am Ende ein Austausch, ein sehr freundschaftlicher Blick durchs Schlüsselloch in das Leben von Lea und Verena. Das ist mir jetzt ohnehin an verschiedensten anderen Stellen beobachten kann. Ihr werdet gleich hören, dass wir gerne eine Dokumentation gemacht hätten über die beiden, die gescheitert ist. Warum, werdet ihr auch hören. Dass es jetzt einen neuen Podcast gibt. Die erste Folge ist seit dem 3. März live, den die beiden machen. Der heißt Fast and Curious, wobei wir unterstützen dürfen. Demnächst kommen weitere Folgen. Natürlich, die Themenspannbreite reichte tatsächlich von einem Abendessen vor einigen Monaten hier in Hamburg mit dem Wladimir Klitschko bis zu einem Besuch von Lea und Verena bei der Süßwarenmesse auf der Suche nach einer neuen Startup-Idee bis zu der Frage, ob Verena Pauster nicht beinahe deutsche Ministerin geworden wäre und warum sie es am Ende nicht geworden ist. Ich glaube, wirklich wahnsinnig viel drin und damit direkt rein ins Gespräch mit Lea und Verena. Herzlich willkommen, Lea, hi, Verena.
Hallo.
Hello. Juhu. Freue ich mich, wieder hier zu sein.
Genau. Also wir freuen uns. Gleichzeitig habe ich auch vor kurzem darüber nachgedacht, dass wir uns das letzte Mal, glaube ich, gesehen haben. Ist noch jetzt ein paar Monate schon her, aber noch nicht so lange.
In Hamburg.
In Hamburg. Und das zeigt, wie krass die Zeiten einfach sind. Dass man sich ja gar nicht so richtig weiß, ob man jetzt euphorisch sein darf. Da hattest du ein Abendessen gemacht mit Wladimir Klitschko zusammen.
Ja, genau. Das hatte ich ja gewonnen beim Gründerball, ersteigert damals. Das ging dann alles an Startup-Teams, an die Organisation. Und genau, wir hatten zusammen dieses Abendessen. Ich musste früher weg, weil ich noch eine OP hatte abends, weißt du noch?
Am nächsten Morgen, ja.
Ja. Und Wladimir ist jetzt in Kiew, ne? Und
Wahnsinn.
Ist einfach, ja, also ich folge dem die ganze Zeit auf Instagram, du auch?
Ja.
Weil man so ein bisschen da so die schnellsten News irgendwie dann auch auf Englisch und so bekommt. Und keine Ahnung, ich habe natürlich null Kontakt mit ihm, aber es ist absolut schockierend. Also wir haben gestern auch drüber gesprochen, was kannst du, wir können das ja gar nicht einschätzen. Diese Lage, die können wir nicht einordnen, wir können sie nicht einsortieren, wir können da nicht helfen, weil es nicht unser Gebiet ist. Und trotzdem, glaube ich, ist die einzige Frage, die man sich immer stellen muss. Was kann ich selber machen? Was kann ich selber machen? Was kann ich selber machen? Und ich habe gestern zum Beispiel neben Spenden und Organisationen unterstützen und das auf Social Media posten und so weiter, habe ich meine Kids genommen und wir haben irgendwie den ganzen Speicher ausgeräumt und die Sachen gebracht und sind irgendwie in Rewe und in Lidl gefahren und haben Windeln gekauft und so weiter und haben die vorbeigebracht bei einzelnen Leuten, die da gerade Fahrten in die Ukraine organisieren mit LKWs aus voller Berlin. Hilfsgüter, genau, aus Berlin. Da engagieren sich echt viele, also Eva Herzog auch, ne, ist eigentlich Modedesignerin, die dann plötzlich anfängt, so Riesenaktionen da aufzubauen. Also ich finde diese Solidarität, da bin ich unglaublich überwältigt
das ist
von.
Super und genau das, was du sagst, den Leuten folgen, die halt da jetzt gerade vor Ort sind. Also nicht denken, dass wir das jetzt aus Berlin oder wo auch immer wir so sind, alles beurteilen könnten, sondern einfach an die andocken, die da jetzt an vorderster Front sind. Da fahren LKW-Ladungen gerade hin und her, da gibt's Drop-off-Punkte, wo man die Sachen hinbringen kann. Und ich unterstütze eine Seite ganz besonders, die matcht im Prinzip Betten und Unterkünfte von Menschen in Deutschland mit Geflüchteten aus der Ukraine. Und das ist irre, da sind über 100.000 Betten jetzt schon zur Verfügung gestellt worden innerhalb von 6 Tagen. Und da hast du so das Gefühl, das ist so Soforthilfe, die dann wirkt, wenn die Familien oder die Menschen jetzt bei uns ankommen, dass es dann nicht noch darum geht, in welche Unterkunft kommen die jetzt.
Die UN sagt ja, sie rechnen mit 5 Millionen Geflüchteten. Das heißt, es ist einfach irre und da kommen natürlich auch viele nach Deutschland. Und bisher muss ich aber echt sagen, toi toi toi, finde ich, ist die, also das sieht man ja daran, ist die Bereitschaft zu helfen unglaublich riesig, groß.
Ja. Also in der Form noch nie da gewesen.
Nee, genau, ich habe gerade mit Felix Oldenburg gesprochen, der die mit Better Place das stark organisiert, dieses Portal. Und er sagt, es ist die größte zivilgesellschaftliche Courage seit dem Zweiten Weltkrieg, die da gerade stattfindet.
Also es sind, also ich glaube, man kann ja politisch zum Thema nichts sagen. Also wir sprechen jetzt ja ein paar Tage vor dem Erscheinungstag des Podcasts. Also man, auch das würde es noch zusätzlich erschweren, aber generell ist, glaube ich, sind wir die Falschen, das zu bewerten. Man kann nur helfen und irgendwie gucken, wie man es am besten macht und wo man hier vor Ort irgendwie...
Ja, und seine Reichweite, denen eine Stimme zu geben, die vielleicht noch nicht so viel Reichweite haben, die aber gerade die viel größere Hilfe leisten.
Vielleicht als schwieriger Übergang, aber wo wir gerade zumindest das Thema Politik ein bisschen angesprochen haben, eine Sache, die ich eben auch schon vorab überlegt habe, die ich dich gerne fragen wollte, weil... ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der schon irgendwie in den letzten Monaten, auch gerade vor der Wahl, also der Wahl in Deutschland, gehört hat, Mensch, Verena Pauster, da kommt jetzt eine Politkarriere. Ich habe da wirklich verschiedenste Ämter, Ministerien. Das war sehr
hast
viel.
Hast mich schon überall gesehen.
Die Gerüchteküche war heiß am Laufen.
Genau, also ich habe da viele Gerüchte. Sag mal, was war da dran?
Also erstmal ist da, also wenn du da mittendrin selber bist, dann ist schon lustig, du kriegst dann selber aus der Bild-Zeitung mit, dass du als Digitalministerin gehandelt wirst. Also es ist jetzt nicht so, als ob dir jemand vorher sagt, dass er dich dafür erwägt oder dass du irgendwie weißt, dass das da morgen kommt, sondern es kommt einfach. Dann guckst du ein bisschen ratlos in die Runde und sagst, muss ich irgendwas tun? Muss ich mich jetzt irgendwo melden? Aber das ist halt, so funktioniert dann irgendwie dieses politische Berlin. Da werden einfach mal so Namen gedroppt und dann wird mal geguckt, was da so für Resonanz kommt. Also insofern... ich glaube, dass ich jetzt da wirklich gehandelt wurde. Nein, aber ich wäre bereit gewesen zu sagen, ich gehe da jetzt rein für 4 Jahre in vor allen Dingen die Digitalpolitik, weil ich das Gefühl habe, da geht noch was. Und auf der anderen Seite bin ich parteilos und da ist dann schon gemerkt, da warten die Leute jetzt nicht unbedingt drauf, ne? Dass jemand, der sich noch nicht mal zu einer Partei bekennen kann, jetzt irgendwie Deutschland aufräumt. Also ich glaube, ich hätte da mal so richtig meinen Hut in den Ring schmeißen müssen, auch was eine Partei angeht. Und das kriege ich bis zum heutigen Tag nicht hin, weil ich immer das Gefühl habe, du gibst so viel Unabhängigkeit und Freedom of Speech auf in dem Moment, wo du das tust.
Und ich glaube, vor allem, wenn du 3 Parteien in der Regierung hast. Also hätten wir nur eine gehabt, ja, dann wäre vielleicht die Chance gewesen, dass man sagt, wir nehmen eine Parteilose noch dazu. Aber wenn du eh nur 4 Posten hast, die du verteilen kannst, dann kannst du nicht einen davon. Genau.
Ja. Ja. Aber jetzt schauen wir mal. Ich war ja großer Fan vom Digitalministerium. Das ist ja jetzt nicht da. Also es ist so ein bisschen da, aber nicht richtig. Und ich wünsche denen natürlich viel Glück, weil mir geht es null darum, die jetzt scheitern zu sehen. Aber ich glaube immer noch nicht daran, dass wenn du das weiterhin auf so viele Häuser verteilst, dass da am Ende was Gutes bei rauskommt.
Aber du hast doch keine Nähe zu einer Partei überhaupt. Das war jetzt.
Doch, ich habe schon eine Nähe zu der FDP und den Grünen, würde ich sagen. Da habe ich viel Schnittpunkte auch mit Politikern und Politikerinnen der Parteien. Aber ja, wie Lea sagt, also erstens muss er jetzt mal auf eine festlegen und zweitens, wenn dann drei da die Posten zwischen sich aufteilen, dass dann jemand von der Außenlinie geholt wird. Also ich hätte es spannend gefunden, jetzt gar nicht auf meine Person nur bezogen, sondern generell holt doch mal Leute von außen rein. Das tut ja anderen Ökosystemen auch gut. Aber irgendwie ist die Politik dafür anscheinend nicht das richtige Spielfeld.
Okay, und bist denn du sonst oder seid ihr beide jetzt aktuell noch politisch unabhängig jetzt von der Ukraine-Thematik oder auch von noch aktiv gerade? Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt, nach der jetzt die Wahl und erstmal jetzt die nächsten Weichen gestellt sind.
Also ich habe in unserem Podcast jetzt gerade so eine kleine Wutrede oder Mutrede darauf gehalten, aus wir dürfen jetzt auch nicht innenpolitisch alles fallen lassen, was Bildung und Digitalisierung angeht, nach dem Motto, wir haben jetzt die nächste Krise und einen schlimmen Krieg. Das ist schrecklich und gleichzeitig muss nicht jedes Ministerium in Deutschland sich damit gerade fulltime beschäftigen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen mein Appell, wir schieben seit Jahren die Themen vor uns her, besonders im Bildungs- und Digitalbereich. Jetzt lass mal bitte Zeitpläne machen, Verantwortlichkeiten verteilen und nachhalten, dass wir es auch mal machen und nicht immer denken, oh, nächster exogener Schock, jetzt konnten wir leider schon wieder nicht. Also ich bin da schon immer noch dran, so ein bisschen anzutreiben, Vorschläge zu machen.
Also auch gerade im Bildungsbereich ist auch das Gefühl, hast du deine Mission ganz klar gefunden, ne?
Total. Die reißt auch nicht ab. Also jetzt überlege ich gerade, ich hatte ja so eine Seite homeschoolingcorona.com ins Netz gestellt. Das ist jetzt nicht mehr das Thema Homeschooling. Kann man jetzt so eine Art Education Cloud ins Netz stellen, wo man sagt, so liebe Schulen, jetzt habt ihr alle Tablets und Laptops. Das ist jetzt euer Portal, was ihr da drauf habt. Dann könnt ihr sagen, ich bin 5. Klasse, Bayern, Sachkundeunterricht. Und dann kommt ihr da direkt zur Software, die man einsetzen kann. Also da arbeite ich mit meinem gemeinnützigen Verein weiter daran, dass dieses Thema digitale Bildung mal vorangeht.
Okay. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist so, dass ich mich, sag ich mal, öffentlich nicht politisch engagiere. Also ich habe auch durch Verena und andere, die jetzt so ein bisschen involvierter waren in den Wahlen, mitbekommen, wie schwierig das auch ist, ja. Und wie unglaublich schwer es ist, da seine Stimme zu bewahren und nicht politisch sprechen zu müssen, sondern Dinge unpolitisch korrekt quasi zu sagen und so und einfach da bei sich zu bleiben. Und das ist nicht meine Welt. Also ich glaube, ich mache das jetzt im Kleinen, im Privaten, in privaten Runden weiter und ich engagiere mich und helfe, wo ich kann, bei Sachen, die mir wichtig sind. Aber ich mache es nicht in irgendeiner Öffentlichkeit. Aber das war ich ja auch noch nie.
Also die
das
Wege
war ja
immer zwischen euch gefühlt und den handelnden Personen in Berlin, also den Ministern, sind noch kürzer geworden. Also, ihr seid ja jetzt sehr eng, zum Teil auch persönlich oder privat.
Man ist näher dran, auf
jeden
Fall.
Wenn da eine Verena Huberts jetzt in den Bundestag kommt, die vorher bei uns bei Gründerinnen-Dinner saß, oder Johannes Vogel, Ria Schröder, also so junge Politiker.
Aber auch Christian Lindner, glaube ich.
Christian Lindner, also viele, Annalena Baerbock, also viele, die jetzt auch gerade im Wahlkampf auch wirklich nicht nur die Nähe gesucht haben, um gut auszusehen, sondern weil sie sich auch wirklich inhaltlich austauschen wollten. Das ist, finde ich, jetzt schon eine neue Qualität, dass du echt viele kennst in der Politik und nicht aus Lobbyismus-Sicht, aus geil kann ich die anrufen und denen irgendwas in die Feder diktieren, sondern kurze Wege, mal zum Mittagessen treffen, sagen, wie ist es bei euch, können wir irgendwo helfen, gibt es Themen, die wir von außen mit unterstützen können. Da merkt man den Generationswechsel, finde ich.
Ansonsten ist es ja so, wenn man jetzt euch verfolgt und ich verfolge euch bei LinkedIn, bei Instagram und so, dass ihr habt jetzt keinen klassischen Beruf. Also ihr wart ja beide irgendwie klar auch Geschäftsführerin, Gründerin von Firmen. Das ist jetzt ja irgendwie in beiden Fällen auch schon eine Weile her. Und wir sprechen ja auch schon hier regelmäßig so seit einem Jahr über, was kommt als nächstes.
Leitet er gerade sehr nett ein. zu sagen, ihr habt voll ADHS.
Langsam.
Und,
also nee, was, ehrlich, wie ist denn dein Job, dein Alltag gerade?
Wie ist mein Job? Wie ist deine Jobbezeichnung? Deine Position? Also ich weiß es selber nicht. Ich bin selbstständig und mache verschiedenste Sachen. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Verena und mir ist, dass Verena dieses Potpourri-Leben total liebt, kann man so sagen, oder? Ja. Und ich eigentlich wieder das eine Ding suche. Und man muss sagen, dass ich glaube, der Teil, den man jetzt in der Öffentlichkeit nicht mitkriegen kann, wir haben uns getrennt, mit zwei Kindern. Also ich und mein Partner haben uns getrennt und das hat einen großen Lebenswandel mit sich gebracht. Wir haben unser Leben total neu strukturiert und wollten das unfassbar gut machen für die Kinder. Und das war so mein Hauptprojekt eigentlich so in letzter Zeit. Und das war mir so wichtig, dass ich wusste, neben so einer Entscheidung und neben so einer Veränderung kann ich nicht gründen. Gründen ist ja allgegenwärtig, das frisst dich ja quasi auf, im positiven Sinne. Und wir haben das 1A gemeistert und ich bin unfassbar stolz drauf und wenn das so weitergeht, schreibe ich da irgendwann ein Buch drüber über gesunde Trennungen und sich im Glücklichen und in Liebe trennen. Aber das hat zur Folge gehabt, dass ich einfach keine, ich hatte nicht die Energie dafür. Und meine Energie war und meine Priorität war woanders. Und jetzt haben wir es gut gemacht und es läuft. Und jetzt merke ich auch, dass die Energie wieder zurück ist. Und ich gucke mir gerade ganz stark den Foodtech-Bereich an. Also alle möglichen Themen im Essensbereich, weil ich einfach glaube, dass, ich habe so ein Buch gelesen von Eckhard von Hirschhausen und der meinte, meine Mutter wurde 1950 geboren, da waren wir 2 Milliarden Menschen auf der Welt. Und 2050 sind wir 10. Und wir leben einfach nicht mehr in der leeren, sondern in einer vollen Welt und müssen diese ganzen Menschen ernähren, irgendwie sinnvoll, ja. Und dann auch noch so ernähren, dass wir nicht alle möglichen Probleme kriegen, weil wir nur noch Mist essen. Und ich finde, gerade wenn man Kinder hat, merkt man das total. Und da habe ich mich mit 2 Themen viel beschäftigt. Ich bin selber Vegetarierin geworden, das heißt, ich gucke mir die ganzen alternativen Proteinthemen an. Also wie können wir eigentlich Fleisch herstellen, ohne Tiere zu töten? Und das andere ist, ich gucke mir ganz viele Zuckerthemen an. Weil ich gemerkt habe, dass irgendwie unsere Kids und 75% der Kinder zu viel Zucker essen.
Und das, dazu irgendwie hast du dann auch direkt irgendwie Verena auf die Süßwarenmesse geschleppt, wie ich verfolgt habe.
Da war ich an einem Mittwochabend, wo ich gerade schlafen ging, kommt der Anruf und ich so, ach, das ist aber nett, dass sie nochmal anruft. Ja, Pustekuchen, wäre ich mal nicht dran gegangen. Ja, Verena, wollen wir morgen um 6 mit dem Sprinter von Berlin nach Köln zur ISM, zur internationalen Süßwarenmesse fahren? Okay. Ich so, bist du bescheuert, warum das denn? Ja, weil es gibt so einen Zuckerersatzstoff, Alulose, der ist in Europa noch nicht zugelassen und dann können wir da Lohnhersteller treffen und so. Und frag mich nicht, warum. Ich so, ja klar, können wir machen.
Und dann seid ihr einen Tag gemeinsam danach hingefahren.
Ja, aber muss ich echt sagen, Morgen. Wir hatten abends um 10 immer, wir haben zusammen 6 Kinder zu organisieren, ja, dass die irgendwo hinkommen am nächsten Tag. Ja, also wir sind wirklich, wir saßen um 6.30 Uhr im Sprinter nach Köln, wow, sind da mit der, ja, krassesten Energy rein. Ey Philipp, es ist gar nicht so leicht, auf so eine Messe zu kommen, ja, weil... Weil du, weil ich kann ja nicht, also das ist eine B2B-Messe. Das heißt, ich habe da gesagt mit meiner Beteiligungsgesellschaft, ja, ich möchte dahin. Nee, gilt nicht, weil sie sind nicht im Süßwarenbereich. Okay, dann habe ich denen geschrieben, ich bin Lea Sophie Kramer, ich will gerade hier was Krasses gründen.
So, aber für mich hat es nicht mehr gereicht. Das heißt, wir hatten 2 Tickets auf Lea Sophie Kramer. Und dann haben wir dann beim Eingang gedacht, ey, lass mich mal zuerst reingehen, weil wenn es dann bei dir piept, das bist du ja Lea Sophie Kramer im Gegensatz zu mir. Also bin ich durchmarschiert und war ganz souverän drin. Und bei ihr war dann, Entschuldigung, das geht nicht, sie sind schon drin. Lea so, hä, wie kann ich denn schon drin sein? Okay. Ich stehe doch hier noch. So, und dann ist sie auch noch reingekommen. Also das war schon mal die größte Hürde, auf diese komplett leere Messe überhaupt zu kommen.
Und dann kamen wir wirklich, ja, wie die Praktikanten früher, kamen wir da zu dem, wie hieß es, German Association of...
Bundesverband Deutsche Süßwarenindustrie, genau, oder so.
Bei denen, ja, saßen wir dann so, hallo, wir sind Lea und Verena, wir wollen gerne in dem Bereich was gründen. Ja, in welchem denn? Na, wollt ihr Schokolade, wollt ihr Gummibaren, wollt ihr was macht denn Sinn?
Naja, auf jeden Fall war es dann, ich weiß nicht, erinnerst du noch den Film Papa Ante Portas, ja, mit Loriot? Ja. Es war dann wie Evelyn Hamann an diesem Pralinenband, ja, wo die irgendwie die 48. Praline probiert, ihr total grün im Gesicht ist und ihr so haben wir uns gefühlt. Ja, du isst dich da von Stand zu Stand. Die Leute erzählen dir, oh, das ist jetzt hier ganz gesund, da ist kein Zucker drin. Da ist allerdings ein Zuckerersatzstoff, der führt ab. Ja? Und während ich es aß, wurde mir schon ganz schlecht.
Also, aber ist das mal rausgekommen? Also gab es da eine Idee, wo ihr sagt, okay, die haben es überzeugt?
Eigentlich schon, aber das Problem ist, mit diesem Stoff, mit dem wir hätten arbeiten wollen, das ist also ein Teil des biologischen Zuckers, also vom Zuckerrohr Allulose, essen die Amerikaner auch schon seit 10 Jahren, ist da zugelassen, wird hier noch nicht zugelassen, es sollte letztes Jahr kommen, kommt jetzt erst 2024, 2025 in Europa und das heißt, damit kannst du jetzt nichts machen und dadurch ist es auch nicht, du kannst sicherlich da irgendwann was gründen mit, ja, weil das hat 1/10 des, der Kalorien wie ein echter Zucker. Was krass ist. Und 70% der Süßkraft und dieselbe quasi Konsistenz
und komplett
so wie
pflanzlich.
Also komplett biologischer Zucker, nur noch 1/10 der Kalorien. Also wirklich viel, viel
Wir
sinnvoller.
Haben jetzt mal so ein Riesenpaket aus den USA bestellt von Smart Sweets. Die machen das da schon. Und das essen wir jetzt mal, wenn wir danach,
nicht spucken müssen.
Genau. Dann überlegen wir weiter.
Okay, aber das heißt, das war dann so der Takeaway des Tages.
Also der Takeaway des Tages war, diese Industrie lebt noch hinterm Mond. Wir dachten, wir kommen dahin und jeder Zweite redet über Alternative Sugars und so. Die denken gar nicht dran. Die sind heilfroh, dass da noch keiner irgendwie ist.
Man muss sagen, es gibt schon die Veränderung, wie jetzt ein Cut hier, die komplett vegan,
genau,
geworden sind und so.
Die
ne?
eine Ausnahme so halt.
Genau, es gibt es schon und ich glaube auch mit dem Allulose werden die kommen und so, aber es ist noch, sag ich mal, von einem Scale her ist es noch so wenig, dass du echt genau das denkst. Ja, du denkst, da müssten doch, das müsste deren Hauptfokusthema sein und es ist 1 von 100.
Okay.
Also wir verfolgen das weiter, aber wir haben da sozusagen auch noch ein bisschen Zeit, weil du, wie gesagt, du kannst jetzt noch nichts machen. Das muss erstmal von der EU zugelassen werden.
Was ich witzig fand, ist, wir gingen da so rum und dann gab es auch hier von Pamela Reif ihre ganzen Süßigkeiten Sachen. Dann die Jokolade hatte einen Stand.
New Food, fällt mir auch noch ein.
Ja, genau. Die waren auch da.
Also das sind so die
ich habe so Fangirl-Fotos cool. gemacht, aber ja. die Leute waren natürlich nicht da, die Gründer, sondern...
Komisch.
Aber es ist am Ende die Messe, wo dann wirklich die Sachen gezeigt werden, dann kaufen halt Supermärkte oder...
Das ist die weltweit größte Messe, ja absolut. Ja. Einmal im Jahr in Köln, irgendwie seit den 70ern oder so.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast. Und was ich auch mitbekommen habe, ich erkläre euch warum ich das mitbekommen habe, ist, ihr hattet zumindest mal überlegt und so latent angesetzt, bevor jetzt das Thema Food kam, im Banking-Bereich was zu machen.
Total.
Also der Grund, warum ich es weiß, ich kann es ja verraten, ist, wir hätten das gerne natürlich dokumentiert als OMR Original, Lea und Verena gründen. Ja. Also die Idee gab es mal, aber ihr habt den auch schnell wieder verworfen.
Genau, das war letzten Sommer, da waren wir sowas von on fire. Es war wirklich so eine Bank für Frauen und das gibt's noch nicht und das braucht es und es muss alles neu gedacht werden, weil warum investieren Frauen nicht? Ja, weil die bisherigen Neobanken das auch nicht richtig anbieten und so. Und dann sind wir ja gleich auf dich zugestürzt und haben gesagt, das müssten wir jetzt eigentlich mal von vorne weg filmen, ohne zu wissen, was draus wird. Ja, also fast forward, es wurde gar nichts draus. Was so ein bisschen daran lag, dass, also einerseits haben wir plötzlich gemerkt, wollen wir Bankerinnen sein? Das hatten wir uns irgendwie vorher nicht so überlegt, dass das halt eine krass regulierte Branche ist mit auch echt viel Negativkonnotation. Und wir so ein bisschen die Sorge hatten, wir rennen da rein in die größte BaFin-Regulierung nach Wirecard, die es je gegeben hat. Wir sind ziemlich late to the party, wenn man sich anguckt, wie groß die Neobanken schon sind. Und diese Prognose, Frauen brauchen das und suchen das, die hat sich zwar irgendwie so ein bisschen im N-1-Gespräch verifiziert. Jeder hat gesagt, oh ja, wäre cool, wenn es das gäbe. Und gleichzeitig waren wir uns nicht sicher.
Es gibt keine Wettbewerber und keine anderen Banken, die wirklich es super gut geschafft haben, Frauen zur Geldanlage zu bekommen. Mhm. Also oder, sag ich mal, Frauen dahin zu bekommen, dass sie sich wohlfühlen mit ihrem Vermögen, mit ihrem Geld, das toll finden und gerne investieren und sich da
außer
sicher
Starling,
fühlen.
Ne? Starling in UK geht jetzt gerade in die Börse. Das ist ein großes Vorbild gewesen. Aber wir haben so ein bisschen gedacht, wenn es das nicht gibt, kann es einerseits sein, dass wir total krass sind, dass wir das jetzt rausgefunden haben oder dass es das halt echt nicht braucht oder es nicht funktioniert. Mhm. So, und deswegen haben wir da dann ziemliche Bremse reingehauen, weil wir uns einmal tief in die Augen geguckt haben und gesagt haben, gehen wir da jetzt echt mit allem, was wir haben, rein oder trauen wir es uns doch nicht? Mhm. Und das war natürlich so ein schwacher Moment für uns beide. Ne?
Es war ein schwacher Moment und gleichzeitig auch ein starker, finde ich, weil irgendwie, wir mussten auch keinem was beweisen, dass wir das jetzt durchhalten müssen, sondern wenn es halt nicht mehr so viel Sinn macht oder deine Hypothesen, die du vorher hattest, halt nicht stimmen, dann fail fast. Dann sagst du auch lieber schnell, wir hören jetzt auf und hauen die Bremse rein, als dass du irgendwie, und bis dato hatten wir dann nur selber Geld investiert,
Jetzt sind wir natürlich ziemlich froh, dass wir jetzt nicht, jetzt werden wir ungefähr gelauncht, dass du jetzt nicht in diese turbulenten Kapitalmärkte reinkommst mit, komm, legt mal alle euer Geld an, ist voll cool. Also jetzt so ein bisschen denke ich so, puh, dass das an uns vorbeigegangen ist. Ja. Aber klar, ihr habt jetzt geile Video-Footage, können wir ja irgendwann down the road mal überlegen, was ihr damit macht.
Und ehrlicherweise, das Thema ist ja geblieben. Also, ja, total. Wir haben jetzt ein riesen Event mit Frauen, ja, mit irgendwie 60 Frauen oder was in Berlin. So, das ist sozusagen nicht für Presse, sondern nur für uns, weil wir mit denen darüber sprechen wollen, wie investieren wir in Startups, weil wir eigentlich gerne es schaffen wollen, dass mehr Frauen in Startups investieren.
Erzähl mir, was ihr da genau macht. Also ich habe gehört, heute Abend, also während wir aufnehmen, gibt es irgendwie ein Treffen in Berlin. Du hast so eine Art, ihr habt so eine Art Freundeskreis gegründet von verschiedensten auch prominenten Frauen. Wer ist da dabei?
Ehrlicherweise, also wir haben jetzt gesagt, also erstmal, wer ist dabei? Marina Hörmanns-Eder ist dabei, Katja Suding.
Wir haben eingeladen, Lena Gerke, Caro Dauer, ganz, ganz viele Frauen von ganz unterschiedlichen Bereichen.
Sie können nicht, haben Mercedes auch Influencer, ja, kommt aus Köln und so.
Also Gründerin, Julia Frost, Bösch.
Julia Bösch, also es ist
und
wirklich
alle wollen
ganz,
am Ende verstehen,
Kühne.
Wie können sie
das komplett gemixt sozusagen. Naja, eigentlich, also wir haben gesagt, wir launchen unseren Podcast, das würden wir gern feiern, wir wollen aber irgendwie das an sich zu feiern, ist ja blöd. Lass uns ein Event machen, wo wir irgendwie sagen können, geil, es gibt jetzt den Podcast und gleichzeitig vor allen Dingen was zurückgeben. So, und was wollen wir zurückgeben? Ich habe in letzter Zeit ganz stark gemerkt, auch in meinem Freundeskreis, da habe ich ganz viele, mit denen ich über Investing gesprochen habe, ja. Und du hast ja auch bei den Fonds, hast du immer Mindesttickets und so weiter. Da habe ich es geschafft, dass die sich dann zu 10 zusammenbündeln und dann trotzdem in Fonds investieren, in Startup-Fonds und so. Und vor allen Dingen auch Frauen, weil einfach Frauen immer noch weniger investieren und dieses Startup, das Startup-Umfeld bisher ja nicht zugänglich ist für Leute außerhalb des Startup-Wesens. Und trotzdem haben die ja ein Interesse, also
was
auch eine Lena
also
Gerke
was,
oder
was,
eine
Frage.
Also man
was,
muss
was,
wissen, gehe ich da persönlich rein, privat oder gründe ich eine UG und beteilige mich mit der? Was ist eigentlich dieses BAFA Invest? Da kriegst du ja irgendwie 20% deines Investments vom Staat. Okay, muss ich erstmal wissen, dass das gibt und wo reiche ich das ein? Dann gehe ich da irgendwie mit was für einer Ticket-Size?
Genau.
Muss ich da 10.000 Euro oder 50.000 investieren?
Und das ist zum Beispiel, ich fange immer damit an, ja, dass ich sage, pass auf, wenn du jetzt sagst, du willst gerne in Startups investieren, auch direkt als Business Angel und für viele, sag ich mal, auch Influencer macht das ja Sinn, weil die dann auch Kooperationen gleichzeitig machen und so. Also das macht ja total viel Sinn. Dann überleg dir halt einen Betrag und überleg aber dir gleich schon den Betrag und teile durch 10, dass du in 10 verschiedene Startups reingehst. Die meisten, die dann anfangen, sagen so, ich habe jetzt eins gefunden, da mache ich jetzt relativ viel Geld. So, das macht ja keinen Sinn, ne? Weil du einfach weißt, wie das Risikoprofil im Startup-Investing ist. Und ich glaube, es geht ganz viel darum, die Ängste abzubauen, auch Zugänge zu schaffen, Leute zu verbinden miteinander, weil die meisten die Firmen dann gar nicht kennen.
Eben auch zu poolen, weil nicht jeder hat irgendwie jetzt 50.000 Euro Tickets mal 10, sondern dann zu sagen, guck mal, tut euch doch zusammen, da gibt es jetzt auch schon die ersten Netzwerke.
Aber das braucht
zu
man
sagen,
schon,
was ist ein
also
Convertible,
50.000?
Was ist eine Safe Note,
genau.
Also auch die Basics so zu erklären, ja, und zwar so einfach zu erklären, dass man nicht Angst davor bekommt, sondern dass man denkt, ah, das kann ich ja auch schaffen.
Aber dann sitzt ja demnächst irgendwo dann Lena Gerke mit ihrem Aufgabenbuch und schreibt sich auf irgendwie Convertible, okay, Doppelpunkt.
Gut, Lena ist ja da schon
die ist schon weiter,
ne? Weil sie
aber
auch ihre
generell
eigene Company hat.
Kannst du da schon noch ein bisschen Aufklärung machen? Und ja, Ticket-Sizes sind halt total hochgegangen, nicht? Also dadurch,
50.000 braucht man schon.
50.000 brauchst du inzwischen. Weil natürlich auch die Gründer und Gründerinnen sagen, ich habe keine Lust auf so viele kleinere Tickets. Dann nehme ich lieber weniger größere. Und das ist im Prinzip eine Reflexion, dass so viel Kapital im Markt ist. Also so wie die VCs sich um die Series A's kloppen, so kloppen sich die Business Angels um diese Business Angel-Runden-Tickets.
Wir müssen dann mal ein bisschen darüber sprechen, was ihr so gerade investiert. Nur mal ganz kurz, wie viele Investments habt ihr gerade so jeweils selber? Also
30.
30 und du?
Ja, wahrscheinlich so irgendwie 30, 40 circa, ja.
Okay, okay. Also Investment ist ein Thema und das den Leuten zu erklären, das findet heute Abend statt. Ein Thema, was mir da jetzt auch zum zweiten Mal hier schon aufgefallen ist und was ich natürlich gerne ansprechen möchte, ist, weil wir auch involviert sein dürfen und das ist ja so ein bisschen aus der gestorbenen Doku auch entstanden, der Podcast. Also es gibt jetzt irgendwie diese Launchfeier, es gibt einen Podcast von euch, und
Fast and Curious.
Fast and Curious, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr beiden auf dem Cover, ich glaube, man kann auch nach Verena oder Lea suchen und man wird es finden. Wie kommt's? Also warum jetzt, warum Podcast?
Hatten wir irgendwie total Bock drauf. Also ich weiß, glaube ich, im Dezember habe ich dich angerufen, ich so, warum haben wir eigentlich keinen Podcast, den wir zusammen machen? Dann könnten wir über all diese Themen sprechen, dann würden wir uns regelmäßig sehen, dann sind wir auch gezwungen, uns immer wieder zu fragen, was haben wir denn noch für Wissen in uns, was man teilen kann? Wir können geile Gäste einladen, denen Fragen stellen.
Selber was lernen.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass wir dann gesagt haben, wir gründen jetzt nicht zusammen, war das auch so geil. Dann können wir ein anderes Projekt zusammen machen, wo wir Wissen haben, was wir weitergeben können. Ja? Und Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Wir machen ja nur beide viele Reden, viele Frauen-Events und so weiter. Und da können wir das endlich mal alles bündeln und reinpacken. Und das fanden wir irgendwie. Und es gibt sowas nicht. Also ich habe ja dir die Zahlen auch gesagt. Ne? 15% der Frauen-Hosts, also der Hosts von Business-Podcasts sind Frauen. Das ist super wenig. So, die Frauenfolgen werden weniger gehört und so weiter. Das heißt, das muss man ja irgendwie ändern können.
Ja, und gleichzeitig reden wir ja über Frauen.
Philipp, was macht Philipp Westermeier? Philipp Westermeier hat während einer Aufnahme mein Handy. Unfassbar.
Oh mein Gott. Ja. Nein, und gleichzeitig, das sagt Lea auch so schön in unserem Trailer, sind wir zwar zwei Frauen, aber wir reden halt über Themen, die Frauen und Männer gleichermaßen interessieren. Also es ist jetzt nicht ein Frauen-Podcast mit Frauen über Frauen zu Frauen-Themen,
sondern
es ist einfach ein Podcast von Lea und mir zu Business-Themen, die wir spannend finden.
Startup-Themen.
Wie investiert man? Wie kriegt man Vereinbarkeit von Beruf und Familie hin? Da haben wir Flo Heinemann eingeladen und gesagt, das wollen wir mal mit dem besprechen.
Der auch vier Kinder hat. Ja?
Der auch vier Kinder hat. Oder mit Lukas von Kraner von One Football. Ist Publicity als Gründer eigentlich cool oder sollte man es lieber lassen? Also deswegen, das wird so ein bunter Ritt durch den Gemüsegarten.
Okay.
Heißt das so?
Ja.
Und erscheint wöchentlich?
Erscheint wöchentlich. Jeden Donnerstag.
Genau. Und danke, Philipp, dass ihr die Reise mitmacht.
Ja,
war ja auch so ein bisschen so eine spontane.
Und wir haben nicht abgebrochen.
Hey, hättet ihr Bock, das zu machen? So, ja, meinetwegen.
Ja, wir haben dauert ein paar Monate Vorlauf haben wir jetzt gehabt, aber wir haben uns natürlich gefreut, klar. Ja. Also da, stolz darauf, dass wir da euch da sozusagen jetzt demnächst im Portfolio haben.
Wir werden
haben
euch nicht enttäuschen.
Ich bin sicher, also wenn ich das höre, dass es schon eine Lounge-Party gibt, sozusagen, mit der wir ja nichts zu tun haben, die ihr sozusagen selber einfach ins Leben gerufen habt und ihr habt ja da auch wirklich Möglichkeiten, echt Sachen zu erzählen, das Ding Spannung zu kreieren um das Medienprodukt. Und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ich bin sehr, sehr neugierig. Ja, also jetzt, wenn der Podcast erscheint, also unser hier, dann kann man ja auch reinhören, dann kann man sozusagen jetzt im Nachgang sofort sagen, okay, ich switche rüber und abonniere Fast and Curious.
Ja. Und die erste Folge, die ihr dann hören könnt, geht um Industry Trends. Da reden wir mit Judith Dada darüber, was gerade hot ist or not.
Okay. Mhm. Okay. Ansonsten, bevor wir jetzt zu euren Investments kommen, da will ich doch noch ein bisschen nachfragen. Sehe ich irgendwie oder höre ich, ihr seid hart im Peloton-Game nach wie vor engagiert?
Oh ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Genau, also ich fahre jeden Tag und du so, Lea?
Ich hatte ja eine Verletzung, wie alle wissen,
genau,
die ich auch immer schön vor mir herschiebe.
Aber ist das,
als Ausrede.
Man kann euch auch noch, also jeder, der Peloton hat,
Berlin City Girl. Berlin City Girl bin ich da.
Verena war, glaube ich, die erste in Deutschland, die auf diesem Peloton saß. Und sie ist auf jeden Fall in ihrer Alterskategorie und bei Frauen und so weiter immer die erste.
Was soll das denn heißen in ihrer Alterskategorie? Ich kann auch gegen die 30-Jährigen gewinnen. Ja?
Hast du die 20-Jährigen auch da drin? Oder hast du die
wie ich will, bin ich immer ganz vorne. Ja. Nein, also wenn ich fahre, sehe ich Lea nie, weil die fährt so weit hinter mir, so weit scroll ich gar nicht runter auf dem Leaderboard.
Okay, also man kann sich ja schon vorstellen, wie dieser Podcast funktioniert. Aber erzähl mal ein bisschen von den Investments. Das ist ja auch, was mich immer interessiert hier. Ihr habt schon jetzt relativ viele. Was sind so die größten Hits aktuell im Portfolio? Würde ich ja auch ein VC mal fragen, was sind bei dir im Business Angel Portfolio so die größten Hits für ihn?
Also ein großer Hit, der letztes Jahr in die Börse gegangen ist, war Wise, also TransferWise. Da bin ich super spät reingegangen, wo man eigentlich als Angel nicht mehr reingeht, so in eine Series E oder F, als die schon 800 Millionen oder sowas wert waren. Und dann sind sie aber letztes Jahr für 9 Milliarden an die Börse gegangen. Also das war ein Riesenhit, der irgendwie so ein bisschen aus dem Nix kam. Die Sachen, wo ich weiter vorne oder ganz vorne dabei war, sind, also Afilio zum Beispiel entwickelt sich super stark. Das ist im Prinzip das ganze Thema Testament, Vorsorge, Patientenverfügung. All diese Sachen, wo man immer denkt, oh Gott, das müssen wir auch mal irgendwann machen. Und das kannst du da halt alles digital machen, in so einer digitalen Wallet speichern und so. Dann bin ich gerade bei Alpakas eingestiegen, was im Prinzip Zero Waste Food Delivery ist. Also so ein bisschen das Gegenmodell zu Flink, Gorillas und Co., dass du da nicht mit Verpackung zugeschmissen wirst, sondern das in so sehr schönen Stoffbeuteln alles kriegst. Nicht ganz so schnell, nicht in 10 Minuten, sondern eher in 2-3 Stunden. Aber auch ausgefahren mit so geilen, nachhaltigen Fahrrädern und so. Und ein echt krasses Gründerteam. Also da bin ich sehr stolz, dabei zu sein.
Wie kommst du an solche Deals ran und wie kommen die an dich? Also es ist ja, du hast gerade beschrieben, mittlerweile nicht mehr so, dass die sich bei dir melden. Man muss schon in solche Deals aktiv rein wollen, man muss die suchen. Oder ist es bei dir, weil auch namensbekannt so, dass dann schon die alle bei dir anklopfen?
Nee, also zum Teil klopfen sie an und es kommt irgendwie aus dem Netzwerk, dass jemand sagt, du, ich gucke mir gerade zum Beispiel Alpakas an, hast du da auch Interesse? Wenn ja, schicke ich dir das Deck. Das ist so ein Teil. Der andere Teil ist aber auch, da kriegst du mit, dass irgendwer raised. Hat mir jetzt zum Beispiel Lea und ich gerade den Fall, dass ich mitgekriegt habe, dass Lea sich was anguckt und da auch reingeht und ich so, da will ich auch rein. Und ich
was
hatte,
war das?
Ja, das kommt noch in den nächsten Wochen. Aber wir sind beide reingegangen aus dem Foodtech-Bereich. Super geil, erzählen wir dann. Auch eine krasse Gründerin. Und da war ich so richtig nervös, ja, weil ich hatte keine direkte Verbindung und war so, Lea, bitte, bitte. Und weil, wie sie mich so lieb hat, hat sie dann wirklich da den großen Pitch gemacht, warum Verena auch wirklich noch rein muss und so. Und das hat geklappt. Also hast du einen guten.
Aber das
mir.
Ist auch zum Beispiel so ein Hint, ja, den man an solchen Abenden gibt. Also einfach, du musst halt Leuten erzählen, dass du das machst überhaupt, dass du investierst. Du musst, wenn du bei VCs sitzt, halt sagen, ach krass, das ist ja spannend, was ihr da gerade macht. Irgendwie, keine Ahnung, Housing-Markt, so will ich auch gerne rein. Kannst du mir ein Intro machen oder so. Ne? So
ja, oder bei Made ja, hast du dich da auch voll krass reingebracht,
da
oder?
Da habe ich mich so reingehangen. Also das um war da so schwer.
Reinzukommen, in die Finanzierung
reinzukommen.
Ich war
die Letzte, also die hatten quasi die Runde schon zu. Und dann habe ich gesagt, so, Lukas Hanno, ich will unbedingt rein, unbedingt, unbedingt. Da glaube ich so krass
dran. Was macht
dran. Made? So Made ist ja quasi wie Gorillas für Medikamente. Aber die arbeiten mit den Apotheken zusammen. Es ist nicht gegen die Apotheken, sondern mit den Apotheken. Du bist zu Hause und jetzt während Corona ist das mega. Weißt du, die Leute sind in Quarantäne, bestellen bei Made ihre Medikamente. Die sind innerhalb von 60 Minuten da. Mhm. Und das ist total geil. Und da zum Beispiel kam ich nicht rein und ich habe wirklich so, ich habe um mein Leben gepitcht und so und die meinten trotzdem so, ja, es tut uns leid, aber es geht einfach nicht.
Bist die Runde einfach kein zu. Mehrwert, ja.
So, nee, das war gar nicht so, so. Runde ist zu und so weiter. Und dann habe ich zum Schluss habe ich nochmal gedacht, ich lasse nicht los. Dann habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr mich jetzt reinnehmt, dürft ihr in meine nächste Gründung mit rein. Also quasi, ihr dürft dann zurück investieren bei mir.
Seitdem
dann
warten
geschafft.
Sie. Seitdem warten
und jetzt
sie.
Geht ja. Es wirklich ab wie Schnitzel gerade, was mich irre freut. Aber ehrlicherweise, was mich gerade noch total excited ist, wir haben uns so ein NFT-Thema angeguckt, also so eine Art Shopify für
auch ihr beide gemeinsam.
Ja, für NFTs.
Wir spielen uns schon viel die Bälle zu.
Ja, aber ja. Auch erst seit diesem Jahr wirklich.
Genau.
Also ich meine, wir haben das die letzten Jahre gar nicht gemacht. Ja. Und das ist auch so, ja, warum eigentlich
warum
nicht?
Warum eigentlich nicht?
Also genauso in unserem Bekannten- und Freundeskreis, da haben die Leute die krassesten Runden
also
gemacht.
Klingt,
und man
bald
sagt
der,
es
als wenn bald
nicht.
Der irgendwie Fast and Curious Fonds zum Podcast kommt oder sowas.
Ja, es ist, ja, ja. Why not? Ja. Warte mal.
Okay, wenn jemand zuhört, investieren möchte, dann Fonds.
Ah,
ja.
Guck mal.
Nee, wir haben das irgendwie früher jeder auf seine Art gemacht, in seinem Netzwerk. Und jetzt machen wir das irgendwie wesentlich mehr, einfach aus Spaß und so da auch drin.
Aber nicht, wo wir gerade Fonds sagen, ne? Also ein Tipp, ich habe da nicht so viele Tipps zu geben, ich habe auch nicht so viele Investments wie ihr, aber eine Sache, die gerade, wenn man jetzt auf so prominenten Namen hört, ja, wenn ich der eine oder andere, den ich da kenne, der mich mal gefragt hat, da würde ich halt immer sagen, gerade wenn du jetzt einen großen Namen hast, lieber gar nicht in Startups investieren, sondern eigentlich in Fonds investieren, weil es ist doch so, wenn du als Prominenter in Startup investierst, dann heißt es irgendwie in der Bild oder irgendwie Lena Gerke, Joko Winterscheid, weiß ich nicht, Mats Hummels in dem Startup und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass das vor die Wand fährt, weil es halt immer so ist in Startups, viele klappen halt nicht. Und dann heißt es immer hier, Pleite, Investment von. Und dann bist du halt immer auch mit den negativen Sachen zwangsläufig dabei. Und da die Wahrscheinlichkeit auf Negativität ja größer ist, macht es ja eigentlich für eine prominente Person aus meiner Sicht gar keinen Sinn, da reinzugehen, sondern zu sagen, okay, ich schütze mich davor, gehe in den Fonds und beobachte aus der sicheren Entfernung, wo auch mein Name nicht so bekannt ist, oder kann ja auch von da aus helfen, so ein bisschen, ohne dass man weiß, dass ich Investor bin, also indirekt, und gucke dann, was sich gut entwickelt. Und wenn ich dann sehe, aufgrund der Reportings des Fonds und von den Fondsmanagern, ey, das läuft super, dann gehe ich und engagiere mich da, dann weiß ich aber jetzt, ey, ich habe auf jeden Fall ein Winner-Ticket, damit werde ich mich nicht kaputt machen, damit mein Name nicht beschädigt.
Ja, aber damit hast du natürlich überhaupt, klammerst du diese Frühphase aus, wo die Fonds halt noch nicht reingehen, ne? Die Pre-Pre-Seed-Runden, wenn du so willst, sind ja Business-Angel-Runden. Also ich gebe dir recht, für einen Prominenten limitiert ist die Wahrscheinlichkeit, in der Bild-Zeitung die Negativschlagzeile zu sein. Aber wenn du von der Motivation kommst, dass du in coole Gründer und Gründerinnen investieren willst, dann macht schon auch Sinn, in dieser sehr frühen Phase zu investieren. Da hast du schon auch einen anderen Hebel auf dein Investment, als wenn du in der Venture-Capital-Phase reingehst.
Und du hast ein ganz anderes emotionales Commitment. Also ich finde, das Tollste am Business Angel investieren ist doch, dass du die Gründer kennenlernst, dass du das Team kennst, dass du die Idee kennenlernst, dass du den Markt kennenlernst, dass
mitwächst.
Du dabei bist, dass du mitwächst. Dass du ich habe jetzt gerade mit Hello Insight ein anderes Investment. Die machen so einen Glucose-Tracker quasi, also wie für Diabetespatienten, aber für alle. Und da kannst du quasi deinen Blutzucker messen über 2 Wochen und siehst, wie dein Körper wirklich, du kannst ins Innere deines Körpers gucken und siehst, wie dein Körper reagiert auf
während
alle
du isst.
Sachen, die du isst. Ja. Ja?
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Übrigens, wer jetzt, wo du es gerade sagst, oder ja, wo wir gerade mal sprechen, jetzt einmal hier kurz droppen, wer jetzt hier zuhört, okay, ich möchte jetzt auch mal mit euch sprechen und auch mal bei euch pitchen. Also es gibt ja demnächst, und auch da dürfen wir dabei sein, da haben wir euch gewinnen können, am 17. und 18. Mai, also ist der OMR-Festival wieder. Und da werdet ihr als Jurorinnen dabei sein, und es gibt den 50-50-Pitch, wo vor allen Dingen Gründerinnen Ideen vorstellen und dann die Chance haben, da einmal von euch auch Feedback und vielleicht sogar
Investitionen. Ja, und wir investieren dann auch.
Ja,
ja, ja. Also es ist nicht nur Feedback, sondern das ist so Live-on-Stage-Investing, so Höhle der Löwen powered bei OMR, so ja, halbwegs.
Also sind wir mega stolz drauf. Also meine Kollegin Isa hat es, glaube ich, federführend organisiert, hat euch da überzeugt.
War die schnellste Zusage, die ich je gemacht habe. Ja, tipptopp. Das kam, habe ich gesagt, sofort. Ja, ja, super.
Und es gibt auch, glaube ich, auch noch andere Partner. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wer da noch alles mittlerweile dabei ist. Also es gibt da verschiedene Entwicklungen noch drumherum, aber ihr seid so ein bisschen natürlich auch aufgrund eurer Bekanntheit da ein bisschen im Zentrum. Aber es gibt das 50-50-Pitch-Konzept bei OMR. Also könnt ihr also bei uns nachlesen auf der Website, wer jetzt zuhört, sagt, okay, finde ich spannend, würde ich gerne pitchen, würde ich gerne dabei sein, würde ich gerne mitinvestieren, daneben sitzen, whatever, meldet euch bei uns. Aber wir waren stehen geblieben.
Genau, Hello Insight habe ich gerade investiert, mit denen einen riesen Workshop gemacht in Berlin und so, und das hat so einen Spaß gemacht. Und ich glaube, ich würde eher sagen, klar ist das Risiko, dass du mit einem Failure vielleicht in der Presse bist, okay, aber mehr und mehr verstehen auch alle, wie Startup-Investing läuft, ja, dass halt 1 oder 2 von 10 halt funktionieren und die anderen nicht. Das heißt, ich finde so, die Wahrheit ist für jeden zumutbar, dann sagst du halt, ja, ist eins meiner Investments, ist halt so. So, that's what happens. Ich muss nur einen Teil sagen, ich finde das Coolste an diesem Ding ist, ich habe jetzt zum Beispiel gerade mir 2 Space-Tech-Companies angeguckt, ja, und werde auch in beide investieren. In eins habe ich schon, eins mache ich gerade.
Also richtig Weltraum.
Ja, absurd. Ja, beides von Frauen gegründet aus Frankreich. Und die eine baut quasi so Greenhouses, die so komplett abgekapselt sind, wo du halt, Pflanzen schneller wachsen lassen kannst und eigentlich für den Space. Und da hast du dann so absurde Diskussionen wie, ja, our first market is the Earth and second is Space and then third will be Moon. Und sowas, ja. Und du denkst so, what? Ich meine, mein erster Markt ist Deutschland, dann Österreich und dann Schweiz.
Okay.
So, also das ist eine ganz andere Dimension. Auch in was für technischen Details die denken, ist komplett anders. Was für eine Zukunftsaffinität und Vision und für ein Esprit da drin ist, ja. Also ich habe mit einer Gründerin gesprochen, die macht so, ja, quasi so Raumcapsules, die können dann immer hoch und runter fliegen. Also wenn du dann von Elon quasi auf dem Mond sein Riesenschiff hast, dann kann sie quasi die Transportgüter dafür machen.
Aber ist das nicht eine Riesengefahr, dass solche Investments wahnsinnig viel weiteres Kapital brauchen und so?
Ja, die brauchen unfassbar viel Kapital, unfassbar viel Zeit, unfassbar viel
Commitment. Aber wenn du dann mit deinen 50.000 Euro dabei bist, dann ist es ja...
kann auch komplett weg sein, das stimmt. Aber ich finde es so unfassbar, und da ist natürlich Team alles. Also ich war so flashed von diesen Frauen. Und mit der einen, das kommt bald raus, mit der mache ich auch bald so eine Art auf LinkedIn so ein Format, genau, dass man so ein bisschen mehr darüber lernen kann. Aber es ist einfach, es öffnet wirklich deinen Horizont, ja, wenn die sagt, naja, dann hatten wir diese ganzen ethischen Fragen und Wertefragen, ja, also vernachlässigen wir jetzt unseren Planeten, sodass die Reichen dann irgendwie auf den Mond gehen können und so. Also es ist einfach, es bringt einen selber weiter, wenn du in solche Themen reingehst. Und das war mein Punkt, und das passiert nicht, wenn du in Fonds gehst. In Fonds, sorry, da kriegst du meistens noch nicht mal mit, dass irgendwie die in das Startup XY reingegangen sind. Geschweige denn, lernst du da wirklich mit. Das ist eigentlich
bei
Wertanlage.
Dir SPAC, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast jetzt vor kurzem nicht in Fonds, du warst ja noch Aufsichtsratsvorsitzender für den SPAC, ne?
Ja, eigentlich nicht Aufsichtsratsvorsitzende, sondern ich mache immer die einfachen Jobs, einfach nur Aufsichtsratmitglied.
Ja.
Aber genau, wir haben dann Tonybox an die Börse gebracht.
Warst du da tief involviert? War das viel Arbeit oder war das mehr?
Es war ehrlicherweise krass viel Arbeit für die 468 Jungs. Also die haben Tag und Nacht
ist gearbeitet. Ist einer der wenigen Spugs, die gut funktioniert haben. Ne?
Absolut. Mhm. Und ja. Und
aber bei deiner Aufgabe, was hast du da viel machen müssen?
Du, wir haben ja am Anfang viel über die Pipeline gesprochen. Also was für Companies wollen wir dann angucken? Ne? Das war der Hauptteil eigentlich der Diskussion, weil wir wollten gerne eine Company an die Börse bringen, die wir wirklich gut finden. Ich bin einer der krassesten, treuesten Tonybox-Kunden, die es überhaupt gibt. Ich habe fast jede Figur, die es da gibt gerade, weil unsere Kids das auch total mögen. Und genau, und das ist ja schon cool. Also ne, die haben ja jetzt einfach, über 300 Millionen geraced sind an der Börse. Ich meine, was für eine krasse, und damit können die wachsen, jetzt in die USA gehen, nach England sich ausweiten und so. Das ist so eine krasse deutsche Erfolgsgeschichte.
Da warst du tief involviert. Du warst nicht nur so repräsentativ, so, ich bin auch mit dabei und gebe dem ganzen guten Namen. Und du warst da.
Ach Gott, also wir hatten richtig, dadurch, dass es ja so ein Deal-Momentum hat, das ist ja ein bisschen anders als ein normaler Aufsichtsrat, wo du irgendwie einmal im Vierteljahr bist, sondern ich glaube, wir haben wahrscheinlich uns einmal im Monat getroffen oder so. Und dazwischen auch telefoniert, laufend und so. Also hast du was fast weekly eigentlich miteinander zu tun, weil das so ein Deal-Momentum ist. Und dann kaufst du dieses Asset, bringst es an die Börse und so. Und dann bin ich auch raus komplett. Ne? Also das heißt, der Alexander Kuttlich ist jetzt noch im Aufsichtsrat von Tonybox.
Aber du hast damit jetzt nichts mehr zu tun.
Jetzt bin ich voll komplett raus.
Warst du auch persönlich, also hat es sich für dich irgendwie gelohnt? Oder warst du dann investiert irgendwie?
Ja,
oder
absolut. Also ich habe natürlich Anteile gekauft, auf jeden Fall. Und man muss sagen, ich war vorher durch Amira investiert in Tonybox auch schon, zufälligerweise. Das war aber auch so, dass jemand bei Amira, also gerade Tonybox, das war ein Tag, bevor die Closing hatten. Und dann habe ich erfahren, dass Amira in Tonybox reingeht. Und dann habe ich gesagt so, ey, kann ich da noch irgendwie rein, damit in diese Lea, dann musst du halt, also du musst halt bis morgen alles fertig haben. Du musst halt zum Notar gehen, alles das Geld haben und so weiter. Dann meinte ich, ich will unbedingt rein, weil ich so ein Tonybox-Fan war. Und dann bin ich damals mit Amira noch bei Tonybox rein.
Und das
hat jetzt einfach Anteilseignerin. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, ich bin jetzt voll noch drin, ne? Also meine ganzen Anteile sind drin. Wir haben ja auch so eine Art, wie heißt es? Cliff wollte ich gerade sagen. Lockup, danke. Voll im Business Angel Ding noch drin. Einen Lockup, genau. Also wir haben noch einen Lockup und ja, aber.
Aber aktuell liegt die wie viel über Ausgabekurs?
Naja, gerade ist ja runter wegen ganzen Tech-Werten runter und so weiter. Du hast ja einen riesen. Und dann gibt es da natürlich, und ehrlicherweise, da bin ich dann nicht genug drin, ja, dann haben ein paar größere Shareholder auch Sachen reinverkauft. Kann ich dir ehrlicherweise nicht erklären. Also sollte ich mich wahrscheinlich auch zurückhalten, weil es einfach nicht mein Expertenmetier ist. Aber die Zahlen waren mega gut von Tonybox und deswegen glaube ich da krass dran und USA funktioniert und so. Deswegen bin ich so, ich investiere aber eh wahrscheinlich anders, als das andere machen beim Aktienmarkt. Ich gucke halt eigentlich immer eher, finde ich die Firma gut und glaube ich an die Firma an sich und an das Team und wo die hingehen. Und dann denke ich so, und natürlich gibt es dann die kompletten Marktschwankungen, die du hast, aber die kann ich halt wenig einschätzen. Ich weiß ja nicht, wann wer den Leitzins erhöht oder verringert. Das kann ich.
Aber für dich eine spannende Reise, das gemacht zu
haben. Irre Reise und auch, das wird auf jeden Fall erfolgreich werden. Also ich bleibe da halt drin, ja. Also meine ganzen Anteile sind halt drin und ich werde da auch drin bleiben.
Aber da musst du dann mehr als 50.000 Euro in die Hand nehmen wahrscheinlich. Das ist dann ein größeres Ticket.
Ja.
Also reden wir da von ein paar hunderttausend Euro wahrscheinlich.
Das ist auf jeden Fall ein größeres Ticket und viel Risiko. Aber ich gehe das auch gerne für Themen, an die ich glaube und Companies, an die ich glaube.
Sag nochmal, auch weil wir über Investment sprechen, zum Schluss ein paar Worte zu Web3. Das ist ja so das ganz große Thema, das auch gerade gehypt wird. Ist das was, seid ihr auch da irgendwie engagiert? Habt ihr schon irgendwelche NFTs? Gibt es schon Dinge demnächst in den, weiß ich nicht, Verena-Token oder irgendwie sowas in der Art?
Nee, das gibt es noch nicht. Aber ich bin schon immer so ein Fan davon, so mal ein bisschen Skin in the Game zu haben, Metamask-Account aufzumachen, sich seine verena-pauster.eth zu sichern.
Genau, das kann alle machen, der
Szene. Genau, keine Ahnung, was ich da genau mitmache, aber die habe ich jetzt schon mal. Also einfach so erste Schritte zu machen. Also natürlich gibt es ja auch die Obercracks, aber viele gucken sich es gerade, glaube ich, auch noch so ein bisschen erstaunt von der Seitenlinie an. Und ich bin, glaube ich, so ein Mischmasch. Dadurch, dass, wie Lea gerade gesagt hat, wir gerade in so ein Shopify für NFTs investiert haben, haben wir uns sehr mit dem Space beschäftigt. Ich habe ein Kryptokonto, brauchst du ja auch, sonst kannst du diese verena-pauster.eth gar nicht kaufen. Aber ich bin überhaupt kein Crack. Trotzdem glaube ich, ich habe ja 2000 mitgekriegt, als so das Internet dann mal so hoffähig wurde. Und so fühle ich mich jetzt gerade wieder. Damals hieß es auch, braucht man denn eine eigene Website? Wofür hat man die denn dann und so? Und so ist es jetzt, glaube ich, wieder. Und da will ich halt einfach zumindest nicht die Letzte sein, aber ich will auch nicht die Erste sein.
Aber ihr habt
für
euch keine Bored Apes gekauft oder keine CryptoPunks gekauft?
Nein. Aber ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir dann so Sachen, Also ich habe mir zum Beispiel einen Schuh gekauft von dem Till Jagler, weißt du? Ja, diesen, ja, den hattest du, ja, glaube ich, auch mal im Podcast,
ja, klar.
Ja, genau. Der war früher ja bei New Balance und dann bei Adidas, Head of Energy. Ja, also der ist quasi für Brand, Brand Heat zuständig, was ich natürlich schon mal so einen geilen Namen überhaupt finde. Also wie schaffst du es, dass eine Marke Heat hat, langfristig und irgendwie aspirational ist. Und der hat ja diese Firma gegründet, Flowers of Society, eine neue Schuhmarke. Und da habe ich mir einen der ersten Schuhs gesichert, wozu du auch einen NFT bekommst. Und den NFT, der wurde gerade gedroppt irgendwie. Siehst du, ich bin auch so völlig, ich habe auch gar keine Sprache für das. Und da habe ich dann auch genau dasselbe gemacht. Ja? Also Coinbase, OpenSea-Konto, bla 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 bla. Und jetzt habe ich halt so eine Blume und hoffe, dass sie ganz viel wert ist. Also guckt sie sich jeden Tag an.
Aber ihr macht keine klassischen NFT-Investments.
Aber da kriege ich zum Beispiel auch einen normalen Schuh. Das fand ich halt cool, ja, weil ich kriege einen echten Schuh und das hat mich 200 Euro gekostet und dann kriege ich einen NFT und darauf kann ich hoffen.
Und bei NFT bin ich wieder bei deiner Fondlogik. Ich habe jetzt gerade einen NFT-Fonds gepitcht gekriegt, also eher so, als dass ich jetzt in ein Ding reingehe und dann irgendwie hoffe, dass das was wird.
Sind denn eure Kinder im Metaverse irgendwie unterwegs? Seht ihr das?
Nee, Gott sei Dank noch nicht. Sie sitzen noch bei uns im Wohnzimmer.
Okay, also seid ihr generell Metaverse jetzt nichts, wo ihr euch aktuell engagiert oder irgendwie Grundstücke kauft oder?
Nee, also wahrscheinlich ist es irgendwie auch ein bisschen lame, es nicht zu machen. Aber ich hatte damals tatsächlich so ein Second Life Avatar und habe mich dann, während ich da, du konntest ja noch nicht mal rumlaufen, du konntest dich da immer nur nach 100 Stunden mal einloggen und dann passierte da genau gar nichts, war ich so ein bisschen damals underwhelmed. Ich glaube, das trage ich noch so ein bisschen in mir. Das wird natürlich jetzt eine ganz andere Nummer. Und trotzdem, gerade mit Kindern hast du schon ja auch die Herausforderung, wie verlieren wir uns nicht alle komplett in dieser digitalen Welt, sondern wie sitzen wir tatsächlich auch noch im Wohnzimmer miteinander. Und insofern, also dass meine Kinder da jetzt keine First Mover gerade sind, finde ich ganz gut. Und businessmäßig muss man sich es wahrscheinlich bald viel mehr angucken.
Voll.
Bisher habe ich es irgendwie vermieden, aber auch eher, weil so viele andere Themen auf dem Tisch waren.
Ich würde es mir gerne mehr angucken und habe bisher einfach noch nicht die Experten gefunden.
Also Open for Business?
Ich habe dich ja auch mal angehauen. Gesagt,
ja, aber du hast ja auch keine Ahnung. Ja.
Genau,
aber
ich frage ja auch immer nur.
Nein, aber ich wollte irgendwie gerne mal jemanden finden, der mir das so erklären kann, sagen kann, okay.
Ich verspreche dir, jetzt wird das kommen.
Genau, okay, wurde geil, so jetzt melden sie sich alle.
Ja. Also wir sagen jetzt, Summary, was ich jetzt gelernt habe, ist, bei dir bleibt das Potpourri-Leben zwischen Vorträgen, Engagement,
Politik,
Investments, das bleibt erhalten.
Digitaler Bildung.
Genau.
Ja.
Und bei dir ist nach wie vor irgendwann, ob mit Verena gemeinsam oder nicht, aber irgendwann kommt bei dir eine neue Company.
Ja, ich baue jetzt erstmal so eine Female Leadership Academy noch auf. Das ist aber so ein Nebenprojekt, weil ich einfach finde, das brauchst und das ist notwendig. Ja, das merke ich immer durch meine Reden und so weiter, wo einfach ich wirklich auf Frauen und Führung eingehe. Und so, das mache ich als Happy- und Purpose-Projekt. Und dann gucke ich mir jetzt ganz viele Sachen an und will wirklich gerne wieder das gründen, ja. Weiterhin.
Mhm. Und dann gibt es jetzt einen Podcast von euch, wo man das alles noch viel besser nachvollziehen kann als bei euren gelegentlichen Auftritten hier bei uns. Ich hoffe, dass sie trotzdem erhalten bleiben. Ich freue mich auf euch natürlich am 17., 18. Mai hier in Hamburg. Und kommt dazu, seid dabei. Vielen, vielen Dank, dass ihr rumgekommen seid und natürlich guten Start für den Podcast. Jetzt alle rüber switchen und reinhören.
Danke.
Danke, danke.
Danke fürs Umkommen. Ciao, ciao.
Ciao.
Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen und macht Fehler. So auch Menschen bei uns, so auch ich, so auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen sowie Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account wurde deaktiviert, hier klicken oder. Ihr wisst, was ich meine. 85% aller Cyberattacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie Angriffssimulationen fahren, indem sie Risikoanalysen durchführen, indem sie eine Human Firewall in eurer Firma aufbauen, so nennen sie das. Und sie machen allen Hörerinnen und Hörern folgendes Angebot. Ihr könnt euch selber attackieren lassen, natürlich ohne Risiko und Gefahr, um zu testen, wie sicher eure Systeme sind. Alles kostenlos, um SoSafe kennenzulernen. Übrigens, die durchschnittliche Klickrate von Leuten auf Attacken von SoSafe liegt bei 30%. Gerne rausfinden, wo eure liegt und feststellen, wie hoch die Gefahr ist. SoSafe.de/OMR hilft da sehr. Nochmal, SoSafe, ein Wort, SoSafe.de/OMR. zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.